Gut, wir kommen ja jetzt zu Kapitel 2 und Kapitel 3 zu Dissensschreiben. Und wir hatten ja gesehen, dass erstaunlicherweise die Bibel praktisch in jedem Sendschreiber eine Epoche der Kirchengeschichte von der praktisch Ausgießung des Heiligen Geistes bis zur Entrückung darstellt. Dass man also praktisch in auffälliger Weise genau sieht, was die Christenheit durchgemacht hat, wie sie letztendlich vor der Höhe, wie sie abfällt und wie dann Erweckung geschieht bis zum Schluss Laodicea eben die große Zeit des Abfalls, wo die Christenheit einem Antichristen anheimfällt. Und wenn man jetzt reingeht in die Offenbarung in Kapitel 2, dann beginnt etwas, das sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, wie gut ihr den Prophet Daniel kennt. Bevor Gott dem Daniel die Danielsche Jahrwoche geoffenbart hatte, hat der Daniel tiefgründig Buße getan und dann kam die Offenbarung Gottes. Und wir müssen das ganz nüchtern sehen. Dieses Buch der Offenbarung, das ist so gedacht. Wir haben jetzt Kapitel 1 durchstudiert. Dort sieht man, wie der Herr Jesus sich offenbart, als der Erlöser wieder die Gemeinde zubereitet für die Endzeit. Und dann kommt eigentlich das Persönliche. Und zwar das Tor der Buße. Diese zwei Kapitel, wo praktisch die Gläubigen sich prüfen können. Diese sieben Sendschreiben sind nicht nur die gesamte Kirchengeschichte, wie die Verlauf ist von der Entwicklung der Gemeinde her, sondern sie zeigt auch im Endeffekt die, ich sage mal, neuralgischen Punkte der Gemeinde auf. Das heißt, wo sie anfällig ist, wo sie Probleme hat, wo die Gemeinde durch die ganze Kirchengeschichte hindurch vorsichtig sein muss. Und wir kommen jetzt zum ersten Sendschreiber. Und ich möchte so machen, dass so Gott Gnade gibt, dass man immer bloß einen Sendschreiber betrachtet miteinander, um zu verstehen. Jetzt haben wir ja die erste Epoche, entspricht in etwa der apostolischen Zeit, aber für uns hat es eine wichtige Bedeutung, und zwar Ephesus war die Gemeinde von Johannes, von dem Mann, der dieses Buch geschrieben hat. Also ich war selber schon in Ephesus, man kann sein Grab besichtigen, dort hat er mit der Maria, der Mutter Jesu, gewohnt. Er war einer der Führer der Christenheit, die damals in Ephesus sich über ganz Kleinasien ausgebreitet hatte. Das ist jetzt ganz wichtig, das heißt, Gott macht immer das Gleiche. Es heißt einmal im Petrusbrief, dass das Gericht im Hause Gottes anfängt. Das heißt, er geht hin und beginnt beim Johannes, als er ihm diese Offenbarung gibt, beginnt er mit seiner eigenen Gemeinde. Und da sieht man, wie Gott denkt. Genauso eigentlich, wie es am Ende vom Johannesevangelium geschrieben steht. Dort hat er es ja selber erlebt, wo der Petrus fragt, was ist mit diesem? Und der Jesus dann zum Johannes sagt, es ist egal, ist für dich uninteressant, folge du mir nach. Und da geht er sofort in seine eigene Gemeinde in Ephesus. Und wenn man das einmal ansieht, Ephesus ist eine faszinierende Stadt, war die Hauptstadt der Provinz Asia. Das heißt hier Asia im Sinne von Kleinasien. Dort war eines der sieben Weltwunder der Artemis-Tempel. Wenn wir Offenbarung 19,35 aufschlagen, dann treffen wir auf diese Begebenheiten. Ja, Entschuldigung, Apostelgeschichte 19,35. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach: Ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist. Und weiter vorne in Vers 27 heißt es letztendlich, dass dort dieser Tempel dieser Göttin Diana ist, den der ganze Erdkreis verehrt. Das ist auch kein Zufall. Dort steht im Griechischen das Wort Ökumene. Hat viele Bedeutungen. Bedeutet nicht nur sicher ein prophetischer Hinweis auf ich sage mal, die Endzeitkirche, sondern ist auch letztendlich das Römische Reich und die ganze bewohnte Erde. Ist einfach so allumfassend. Und dieser Artemis-Tempel war einer der sieben Weltwunder. Heute ist nur noch eine Kloake davon übrig. Also ist wirklich nur sieht aus wie ein Tümpel. Was hochinteressant ist, es gab im Römischen Reich extra Beamte, die der Kaiserkult, das war ein Götzendienst, die den gesteuert hatten. Wenn man Apostelgeschichte 19,31 ansieht, dort sieht man, dass Paulus Freunde hatte unter diesen Beamten. Das heißt, er hatte hier auch private Beziehungen in diese Gemeinde, in diese Stadt reich. Da war es für der Paulus eine sehr wichtige Absprungbasis. Was wichtig ist, es gab dort eine große jüdische Kolonie. Paulus hat ja immer zuerst die Synagoge aufgesucht, hat versucht, über die Synagoge zu evangelisieren. Dort wohnten auch Aquila und Priscilla mit seinen wichtigsten Mitarbeitern. Paulus selber, wenn man Apostelgeschichte 19,8 guckt, weilte längere Zeit dort, man sagt allgemein 2 Jahre. Das war eine Stadt, die sehr stark von Paulus geprägt war. Sein besonderer Schüler, der Timotheus, ist dort zurückgeblieben, das sieht man 1. Timotheus 1,3. Und es war eine Stadt, in der der Okkultismus blühte. In Apostelgeschichte 19, wenn man Vers 27 uns anguckt, dort ist die Diana. Und es ist so, sie haben ja in diesem Punkt praktisch, wo es um Okkultismus geht, sie haben dann Buße getan, als sie zum Glauben kamen, und haben dann diese Zauberbücher verbrennt. Das heißt, Ephesus ist eine Stadt gewesen, wo dieser Diana-Kult geherrscht hat, wo auch sonst Okkultismus absolut zu Hause war. Es ist eine strahlende Stadt, die sieht heute als Ruine noch wunderbar aus. Also, da hat es einen Hadrianstempel gehabt, das kann man sich nicht vorstellen. Es war eine faszinierende Stadt. Irenäus und Eusebius, diese zwei, ja, Irenäus war ein Kirchenvater, der Eusebius keiner, die zwei bezeugen, dass der Apostel Johannes dort zur Zeit vom Kaiser Trajan gewohnt hat. Das ist genau das, was letztendlich auch hier dann die Geschichte bezeugt. Das war zwischen 98 und 117 nach Christus. Das heißt, die Offenbarung ist relativ spät geschrieben. Man denkt ja ab 95. Auf jeden Fall, er hat dann auch nach seiner Gefangenschaft auf Patmos wieder in Ephesus gewohnt. Was interessant ist, das bedeutet Luststadt. Also diese, ich sage mal, weltliche Metropole, das war eine strahlende Stadt, das war keine sagen wir mal, Kleinstadt, sondern das war eine Hauptstadt. Und im griechischen, römischen Reich, dort waren immer die Hauptstädte, Zentren des Götzenkultes, Zentren der Pracht, der Macht. Und hier haben wir das vor uns. Und jetzt schreibt er eine Gemeinde, die hier sicher immer Wohlstand gelebt hat. Das war eine Handelsstätte. Das war die Hauptverkehrsknotenpunkte. Und was hier ganz wichtig ist, wenn ein Gläubiger in so einem Umfeld wohnt, und man kann das auch vergleichen mit der heutigen allgemeinen Weltlage. Wir haben einen Wohlstand in unseren westlichen Gegenden, wie wir noch nie hatten. Wir haben Medien, wir haben hier eigentlich alles, was dort ist. Wir haben die Überflutung von Okkultismus. Ich bin heute im Zug gefahren, da kam eine riesige Schulklasse, das war, glaube ich, Zweitklässler. Dann habe ich die Eintrittskarte gesehen, wo sie hatte. Sie waren bei der kleinen Hexe. Wir sind ein Volk, das von Goethe geprägt ist, von Faust, von Okkultismus, von solchen Dingen. Wo du hinguckst, bricht die Finsternis immer tiefer rein. Wir sind kein christliches Volk mehr. Das kann man vergessen. Gell? Und der Zeitgeist, der bricht über die Gemeinde herein. Man kann das schon mit Ephesus vergleichen. Luxus, Wohlergehen, die Sünde Sodoms, letztendlich, ich sag's einmal, Entgleisung auf dem sexuellen Gebiet, Entgleisung auf dem Wohlstandsgebiet, und dann ist immer vor der Tür Okkultismus. Immer letztendlich, ich sag's einmal, im Fahrwasser der offene Ergriff Satans mit dem Okkultismus. Jetzt ist ja interessant, was sagt Gott? Was sagt der Herr Jesus einer Gemeinde, die in so einer Situation drin ist? Und zwar, er sagt ihr hier etwas. Und ich lese uns jetzt die 7 Verse. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wenn Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Er beginnt also und sagt dieser Gemeinde zuerst. Schon hochinteressanter Gedanke. Ich habe ja erklärt, Engel bedeutet im Griechischen ganz einfach Bote. Das Wort Engelos ist von Luther nicht übersetzt worden, sondern verdeutscht. Das bedeutet einfach Bote. Und hier, da sind sich die Ausleger einig, dass hier nicht Engel gemeint sind im Sinne von himmlische Engel, sondern dass hier praktisch die Verantwortlichen dieser Gemeinde gemeint sind. Das ist eindeutig. Und er sagt hier, das Erste, mitten drin ist so eine Umgebung, wo letztendlich ein totaler Zerfall ist, wo der Wohlstand blüht, wo die Sünde blüht, sagt er zuerst als Botschaft, dass er die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Das heißt, er hat die Verantwortliche in seiner Hand. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende letztendlich Botschaft von Gott her. Die beginnt da eigentlich schon in Offenbarung 1, indem er die Botschaft der Offenbarung praktisch vom Vater im Himmel erhält, dann einem Engel gibt und der Engel gibt sie dem Johannes und der Johannes schreibt für die Gemeinde. Und in den Gemeinden werden wieder die Verantwortlichen angesprochen. Das heißt, Gott zeigt hier etwas auf, das von großer Bedeutung ist für die Gemeinde. Er zeigt hier auf, dass es in der Gemeinde nach einer bestimmten biblischen Hierarchie, Ordnung geht und dass Gott diese Ordnung will und dass diese Ordnung von Gott her so letztendlich gestaltet wird, dass die Verantwortlichen in seiner Hand sind. Die Bibel sagt ja ganz klar, die müssen da letztendlich Rechenschaft ablegen. Das heißt, er zeigt hier zuerst einmal, dass in der Gemeinde die Ordnung Gottes herrscht und zum Zweiten, er hat sie in der Hand. Das heißt, wir sind niemand verantwortlich. Wir sind nicht der Welt verantwortlich, wir sind auch nicht den Leuten und ich sage mal, die eigenen Geschwister verantwortlich, die die Gemeinde besuchen, sondern wir sind Gott verantwortlich. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man so eine Umgebung ist, ist es ganz wichtig, dass man sich nicht prägen lässt vom Zeitgeist. Wisst ihr, wenn alle Stricke reißen, wenn alle Dämme brechen, wenn jede Sünde hoffähig wird, Dinge, wo du früher ins Gefängnis gekommen bist, ist heute das Normalste von der Welt. Wenn du heute gegen bestimmte Dinge bist, dann wirst du verurteilt. Das heißt, die Welt dreht sich zurzeit. Der antichristliche Geist stellt die ganze Welt auf den Kopf. Und dann ist es von letzter Bedeutung, dass es einen Ort gibt, wo das keinen Einfluss hat. Aber gar keinen, und das ist die Gemeinde. Und darum zeigt er hier, sagt ihr Verantwortliche, ich habe euch in der Hand. Ihr seid mir verantwortlich, niemand sonst. Und auch selbst wenn die ganze Welt dagegen ist, alles was draußen ist, hat keinen Einfluss. Ihr steht und fallt mit mir. Es ist immer eine Sache zwischen mir und Gott, was passiert. Und damit sondert er praktisch, allein mit der Aussage, sondert er die Gemeinde schon mal ab von dieser Welt. Ohne den Befehl zur Absonderung. Und sagt ihnen praktisch ganz klar, dort herrscht eine andere Ordnung. Dort herrscht die Ordnung Gottes. Und er selber kontrolliert diese Ordnung. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und damit ist die Gemeinde, ich sag's einmal, ein abgesonderter Raum, wo es anders zugeht, wie vom Rest der Welt. Das ist mal klar. Ich lese uns dazu Hebräer 13, 7. Gedenket eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das heißt, da gibt es eine Hierarchie. Die Gemeinde ist nie eine Demokratie gewesen. Und immer wenn die Demokratie in die Gemeinde einbricht, dann geht es bergab. So, die Gemeinde hat immer davor gelebt, dass Gott bestimmte Leute gesetzt hat und dass er die in seiner Hand hatte. Und solange sie in seiner Hand hatte, funktioniert es. Erst wenn Gott jemand, der von Gott gesetzt ist, fallen lässt, dann funktioniert es nicht mehr. Das merkt aber deine Gemeinde relativ schnell. Es geht rasend schnell, dass man das letztendlich erkennt. Aber hier ist nochmal was Wichtiges. Er zeigt einfach, es geht nicht nach den Dingen dieser Welt. Es geht hier nach Gott. Das heißt, wir brauchen uns nicht danach richten, was die Welt draußen sagt. Wenn alle Welt was anders macht, dann gilt das für uns überhaupt nicht, interessiert uns überhaupt nicht. Wir sind ein Volk. Es wird ähnlich gehen, wie es in den skandinavischen Ländern gegangen ist. Dort ist ja auch durch die Richtung, die sie hatte, sowohl politisch wie auch geistlich, sind wir mehr bergab gegangen. Wir sind ein Volk, wo es, wenn es so weitergeht, werden wir irgendwann ein Volk sein, wo Ehe zum Beispiel keine Rolle mehr spielt. wo die ganze Ordnung, die wir hatten, keine Rolle mehr spielen. Wo Dinge geschehen werden, die für uns unfassbar sind. Während in solcher Zeit ist es ganz wichtig, dass man in der Gemeinde Ordnung hat. Wenn in der Welt es erlaubt ist und alles okay ist, dann gilt es bei uns noch lange nicht. Das heißt, die Gemeinde muss hart sein, an dem Punkt. Und auch die Verantwortlichen müssen hart sein, weil sie steht in Gottes Hand. Sie steht und fallen dem Herrn. Es spielt überhaupt keine Rolle, was die draußen sagen. Es spielt auch letztendlich keine Rolle, was die Obrigkeit sagt. Ein Gläubiger ist immer der Obrigkeit untertan, bis zu dem Punkt, wo es gegen das Wort Gottes geht. So ist es normal. Das heißt, die Gemeinde hat ein eigenes, ich sage mal, Umfeld, wo der Wille Gottes gilt und sonst gar nichts. Und Gott zeigt hier den Leuten in dieser faszinierenden, strahlenden Stadt, egal was um euch rum ist, ihr sind in meiner Hand. Ihr gehört mir und ihr seid mir verantwortlich, sonst gar niemand. Also er sondert sie ab. Und damit hast du die Ordnung Gottes. In 1. Timotheus 3, ab 15 heißt es, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welche die Gemeinde des lebendigen Gottes ist und der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wenn ein Mensch in unsere Versammlungen kommt, dann muss er erleben, was von Gott her normal ist. Und wenn in der ganzen Welt zum Beispiel die Kinder rebellisch sind, dann dürfen sie halt ihre Gemeinde nicht rebellisch sein. Ich verstehe, da ist ein Unterschied. Da gilt die Ordnung Gottes. Wenn sich die Frau draußen emanzipiert, dann ordnet sie sich eben in der Gemeinde Gottes unter. Das ist ein Unterschied. Das ist glasklar von der Bibel her. Da zählt der Zeitgeist nicht. Da zählt in dem Fall der biblische Text. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Und wenn die ganze Welt sich an staatliche Stelle und eine andere Sache anhängt, dann tut sie eben die Gemeinde nicht. Die Bibel sagt ganz klar, sie muss sich absondern von bestimmten Dingen. Und diese Ordnungen, die sind nur durchführbar, wenn man sich bewusst ist, und man kann nur hart bleiben, dass man in Gottes Hand steht und Gott verantwortlich ist. Wir sind in seiner Hand und sonst gar nirgends. Wir sind letztendlich nur ihm verantwortlich für seine Ordnung her. Und Gott will das. Und zwar, warum? Dort heißt es, die Gemeinde ist ein Grundpfeiler, ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das ist der einzige Ort, wo ein Mensch Normalität erleben kann und wo die Wahrheit Gottes ist. Dort merken die Leute erst, was normal ist. Aus dem Grund beginnt er eben den Text und sagt, gerade in dieser Stadt, in dieser, ich sag's mal, nach außen hin gesehen, Großstadt, wo alles strahlend war, dort zeigt er, gerade dort ist das wichtig, da man sich bewusst ist, man ist in der Hand Gottes und das geltet seine Ordnung. Das nächste, was er hier sagt, sagt, es gibt einen Ort, der unterscheidet sich ganz gravierend vom Rest der Welt, nämlich die Gemeinde. Und zwar, er sagt hier, er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Das heißt, die Gemeinde ist der einzige Ort, von dem die Bibel bezeugt, dass der Herr Jesus gegenwärtig ist, außer in unserem Herzen. Dort ist er gegenwärtig, wo zwei oder drei versammelt sind. Und dort ist der Herr Jesus zu finden. Und dort letztendlich ist die Stätte, die er rausgesucht hat, um sich zu offenbaren. Das ist einfach der Wille Gottes. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Er hat ja versprochen in Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und der Wille Gottes ist, dass sich die Gläubigen versammeln und dass er dann in ihrer Mitte sein kann. Das ist der absolute, klar geoffenbarte Wille Gottes. Er hat auch gesagt in Johannes 14, Vers 18, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen uns bewusst sein, in der Gemeinde Jesu, da geht es nicht zu wie im Hasenverein. Da wird keine Versammlung gemacht, darf man mal so drastisch sagen, um der Sache willen. Da wird nicht evangelisiert um der Sache willen. Da wird nicht gelehrt um der Sache willen. Da wird nicht getauft um der Sache willen. Da wird nicht gebetet um der Sache willen. So geht es um eine Person. Die Gemeinde Jesu ist völlig anders. Sie hat keine Interesse im Sinn von, dass sie zum Beispiel bestimmte Versammlungen pflegt, weil ihr das gefällt. sondern sie kommt zusammen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, sondert sich von dieser Welt ab, um einen Ort zu gehen, von der Gott sagt, dass der Herr Jesus persönlich gegenwärtig ist. Das heißt, sie geht hin, um mit dem Herr Jesus zusammenzutreffen. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was draußen ist. Und das müssen wir ganz nüchtern sehen. Drum betont hier die Bibel, hier wandelt der Herr. Ich habe es ja gelesen im Hesekiel 40, 35. Der letzte Satz von diesem neuen Tempel heißt, der Herr ist hier. Das ist der entscheidende Punkt. In der wahren Gemeinde ist der Herr Jesus gegenwärtig. Epheser 1, 22 sagt, er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir sind sein Leib. Und immer wo das Haupt ist, ist auch der Leib. Und wo der Leib sich trifft, ist Haupt. Das ist auch der Grund, warum es so gefährlich ist, in der Endzeit sich abzusondern von der Gemeinde. Gerade wenn Verfolgung war oder schwierige Zeiten, war es für die Gemeinde umso wichtiger, dass sie sich getroffen hat. Dass sie sich versammelt. Dass sie sich trifft, dass sie beieinander bleibt. Warum? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil es der Wille Gottes ist, laut Epheser 4, 11 bis 16, dass sich die Gemeinde gegenseitig zurüstet, dass sich trifft, dass sich ermuntert, dass sich ermahnt, dass sie gemeinsam der Herr anbetet, das Wort Gottes verkündigt wird, dass alles, was in Apostelgeschichte 2, 40 bis 42 geschrieben steht, passiert. Und in dem Moment, wenn ein Gläubiger sich absondert, wisst ihr, was dann passiert? Also nicht absondert von der Welt, sondern von der Gemeinde, dann wird der Weltgeist, dieser Zeitgeist, wird beginnen, ihn wieder zu prägen. Ich habe schon oft gedacht, ich bin den ganzen Tag, ich bin teilweise 14, 16 Stunden bin ich unterwegs oder bin fort und ich werde die ganze Zeit geprägt von einer Firma. Ich bin die ganze Zeit geprägt von Menschen, die nicht Gott dienen. Und dann ist es umso wichtiger, dass wenn die Gemeinde sich versammelt, dass man zusammenkommt. Ich habe schon oft gedacht, wenn ich wieder mit den Gläubigen zusammen war, oft macht es Gott so, dass man dann ein paar Themen spricht, vielleicht gerade was, wo ich einen Tag vorher begonnen habe, lasch zu werden. Das ist schon öfters passiert. Gerade wo ich da ein bisschen weicher geworden bin oder sogar einen Kompromiss gemacht habe oder mich sogar versündigt habe, prompt wird es noch angesprochen, wenn die Gläubigen miteinander reden. Also ich habe schon innerlich schon oft ein bisschen lächeln müssen und denkt, wie das der Herr macht. Plötzlich kommt es auf das Thema. Und dann merkst du wieder, da geht ein Ruck durch dich als Gläubiger. Da wirst du dir wieder bewusst, halt, wir gehören zur Gemeinde Jesu. Das ist nicht normal. Normal ist, was hier die Gemeinde tut. Und so hat es Gott vorgesehen. Und darum betont er hier, dass es wichtig ist, dass er in der Mitte der Gemeinde wandelt. Epheser 2, 19 zeigt nochmal klar, er ist letztendlich das Haupt und wir der Leib. Und jetzt haben wir hier einen ganz entscheidenden Punkt. Er sagt dieser Gemeinde eigentlich zwei entscheidende Punkte. Und die Gemeinde hat ein Problem, sie hat die erste Liebe verlassen. Er sagt ihre zwei Dinge. Du darfst etwas nicht vergessen, Gemeinde. Letztendlich, er hat die Verantwortung in seiner Hand. Das heißt, was hier passiert, darüber ist man ihm verantwortlich. Man kann es nicht machen, wie es die Menschen wollen, sondern wie es Gott will. Und das Nächste, was er ihnen klar macht, es ist ein Ort, wo der Herr Jesus gegenwärtig ist. Wo zwei oder drei versammelt sind, in der Gemeinde ist der Herr gegenwärtig. Er ist hier durch den Heiligen Geist. Und man kommt her, um sich mit ihm zu treffen. Und das ist der große Unterschied zu draußen. Wisst ihr, wenn mich die Gläubigen ärgern, die ärgern mich, das ist gar keine Frage. Ich ärgere die Gläubigen auch, das ist normal. Die Menschen ärgern sich gegenseitig. Der Mensch ist so veranlagt, dass er sich ärgert. Es gibt Leute, die sind, ich sag's einmal, glückselig, phlegmatisch, dass sich gar nicht ärgert. Aber es sind ganz, ganz, ganz wenige. Die Masse der Menschen ärgert sich. Wisst ihr, das ist normal. Aber ich gehe doch wegen dem nicht mehr in eine Versammlung, weil mich einer geärgert hat, sondern ich gehe doch in die Versammlung, weil der Herr Jesus da ist. Weil er ärgert mich nicht, sondern er pflegt mich. Er hütet mich. Er ist mein Heiland, er ist mein Hirte. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Ich komme doch wegen dem Herr Jesus. Weil zwei oder drei versammelt sind. Und das bringt er hier die Gemeinde. Jeder Einsiedler wird in der Endzeit untergehen, garantiere ich euch. Die werden untergehen, die Einsiedler, die haben keine Chance. Weil dieser Zeitgeist immer übermächtiger wird, man sieht es. Und er sagt hier ganz klar, das ist der neuralgische Punkt, hier müsst ihr aufpassen. Vers 2, ich kenne deine Werke, deine Arbeit, dein Ausharren, dass du die Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erfunden. Das ist mal ein entscheidender Punkt. Geschwister, ist euch klar, dass niemand dich und mich so gut kennt wie der Herr Jesus selber. Es ist völlig sinnlos, ihm ein Theater vorzuspielen. Das habe ich immer erschüttert in Johannes 2, Vers 25. Das ist zu Beginn vom Johannesevangelium, wo der Herr Jesus sich offenbart. Was heißt es? Ich lese ab 24. Jesus selber aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selber, was im Menschen war. Manny hat das übersetzt, er wusste, wie es innerlich um jeden Menschen stand. Das heißt, hier zeigt der Herr Jesus nochmals etwas. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Er bildet wie, ich sag's einmal, wie so ein Ausschnitt, wie ein Fokus, wie eine Linse, wo die Menschen dann ins Licht stellt und ihnen zeigt. Eine Gemeinde ist im Visier Gottes. Die Verantwortlichen sind in der Hand Gottes. Und der Herr Jesus selber ist gegenwärtig. Und jetzt sagt er den Gläubigen, und ich kenne dich. Da nimmt er ihn aus der Masse raus, aus diesem Zeitgeist, aus der Endzeit, und stellt ihn persönlich vor sich, dass er ganz allein vor ihm steht. So wie vorher der Johannes vor ihm stand, in der Offenbarung 1. Er stellt ihn ins Licht vor sich und sagt, praktisch, ich kenne dich. Und jetzt erklärt er ihm und sagt, ich kenne deine Werke. Jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes für die Gemeinde Jesu. Da bringt er der Gemeinde was bei und sagt, die Werke spielen eine Riesenrolle. Das möchte ich betonen. Man wird durch Werke nicht gerettet. Wir sind alle aus Gnade selig geworden. Aber im Epheser 2, Vers 8, dort ist die Errettung aus Gnade. Und dann in Vers 10 kommt der Folge. Ich lese Vers 10. Oder ich lese vielleicht ab 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn man Jakobus die Stelle dazu liest, da sagt die Bibel ganz klar, Glaube ohne Werk ist tot. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich messe die andere Gemeinde, ich messe auch unsere Gemeinde, ich messe auch mich selber. Ich messe auch letztendlich das, was in der Christenheit geht, nicht an dem, was sie sagen. Da wird so schön und fromm geschwätzt. Wisst ihr, Bultmann hat auch gesagt, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Aber wie? Du musst immer fragen, wenn jemand so rausschwätzt, wie? Da kam mir aber der Antwortsatz ins Wort der Predigt. Der hat nämlich gar nicht gemeint, dass er auferstanden ist körperlich. Das ist das Teuflische. Dass man mit den gleichen Worten was aussagt, das man gar nicht meint. Aber etwas sagt die Bibel ganz klar, wenn jemand wirklich gläubig ist, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten, an dem, was jemand tut. Glaube ohne Werke ist tot. Und wahrer Glaube bringt immer Werke hervor. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Wir werden in der Endzeit sehen. Zu mir kommen Leute und sagen, wunderbar, guck die Gemeinde, ich habe die Predigt gehört, das war doch alles wunderbar. Dann sage ich, na guck mal, was sie machen. Guck mal, was sie zulassen. Guck her, wie sie sich benehmen gegen Sünde. Guck her, wie sie sich gegenüber die Ordnung Gottes benehmen. Dann weißt du, was sie wirklich meinen. Dann weißt du, ob sie im Wort Gottes wirklich glauben. Erst dann siehst du überhaupt, was los ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Jesus kennt die Gläubigen und er kennt die Werke. Er weiß ganz genau, was wirklich los ist, was wirklich echt ist. Und das sagt der Epheser. Das sagt ihnen nochmal ganz klar. Nicht nur, dass er die Verantwortlichen in der Hand hat, nicht nur, dass er in der Mitte der Gemeinde wandelt, sondern er kennt jeden Gläubiger und er kennt auch die Werke. Und die zählen. An ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Dort sieht man nämlich, ob jemand dann wirklich echt ist und was los ist. Und als zweites sagt er, und ich kenne deine Arbeit. 2. Korinther 11, 27. Jetzt erklärt der Paulus, wie er vorgeht. In Arbeit, in Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Und dazu 1. Thessalonicher 2, Vers 9. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigen euch dabei das Evangelium Gottes. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Wenn du wissen willst, wie jemand steht, dann musst du ihn betrachten von seiner Bequemlichkeit her. Jemand, der wirklich Gott dient, der ist bereit zu arbeiten. Der Alexander Seibel hat einmal klipp und klar gesagt, das hat mich immer beeindruckt, hat gesagt, alle großen Gottesmänner, wenn du Biografien liest, waren fleißige Leute, auch geistlich. Wisst ihr, im Reich Gottes gibt es unzählige Schwätzer. Wenn du diskutieren willst, wenn du Seele füllen willst, dann musst du es diskutieren lassen. Ich könnte die Bibelstunde verdoppeln, indem ich einfach das Wort freigeben würde und sagen würde, jetzt diskutieren wir alle. Keine Frage, ein Teil würde wegbleiben, weil er was anderes will. Aber du würdest plötzlich Leute kriegen, denen es nie im Leben einfallen würde, in eine Bibelstunde zu kommen. Sobald sie mitschwätzen dürfen. Das ist genauso wie in der Welt. Wenn es darum geht, um mitzuschwätzen, dann kriegst du immer genügend Leute. Da steht sie Schlange. So ist es im Reich Gottes. Eben nicht, sondern für Gott, das ist völlig anders. Da geht es nach der Hierarchie Gottes. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wahre Gläubige sind immer fleißig. Und wahre Gläubige arbeitet immer für die Gemeinde. Sie arbeitet immer für ihre Geschwister. Sie arbeitet für ihren Herrn. Die sind bereit, ihr Freizeit und ihr Privatleben zu opfern für die Gemeinde. Da siehst du, ob jemand echt ist. Das ist auch ein Kriterium in dieser Endzeit. Die Werke, was rauskommt und das, wie man zur Gemeinde steht, ob man letztendlich bereit ist zu arbeiten. Wisst ihr, ich sage da, ich brauche ja da nicht groß ausholen, um zu sagen, das ist heute ein Wunderpunkt. Wir haben eine Wellness-Generation. Wisst ihr, alles, was hier in dieser Welt abgeht, ist auf Wohlfühleffekt, stellt es ab. Also dafür mal ganz ehrlich sein. Ich bin jetzt vorher eine Viertelstunde in einem brütend heißen Zug gekommen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich, wenn ich noch meine Lüste gehen würde oder noch meine Bedürfnisse, dass ich jetzt hier sitzen würde. Da würde ich bei einem eiskalten Getränk auf dem Sofa liegen. Das ist doch gar keine Frage. Sind wir doch ehrlich. Aber jetzt ist hier eine Gemeinde. Und wenn die Gemeinde hier ist, dann gilt es hier zu arbeiten und dann interessiert der Rest eben nicht mehr. Und das ist das Normale. Wie ist das Normale im Reich Gottes? Und hier ist einfach ein Punkt, wo man sich bewusst sein muss, da hat Gott etwas installiert im Herzen der Gläubigen, das einfach zieht. Jeremia sagte mal, selbst wenn ich nicht mehr wollte, ich könnte nicht mehr anders. Und die Endzeitgemeinde, die bewahrt bleiben will, Laodicea, ist klar, Laodicea ist völlig gekippt, aber Ephesus, die ist nur am Anfang, da steht nur alles. Und er sagt hier dieser Gemeinde, der Normalzustand der Gemeinde ist, dass sie weiß, es ist alles in des Herrn Hand. Dass sie weiß, letztendlich, er ist in der Mitte, ist gegenwärtig. Dass sie weiß, der Herr kennt das Herz bis in den letzten Winkel. Dass die Gemeinde weiß, der Herr kennt meine Werke, er weiß, was ich tue. Er kennt auch meine Arbeit. Er weiß, ob ich wirklich hier bereit bin, Gott zu dienen. Und das Nächste, was er sagt, das ist ein Wort, das man sehr unterschiedlich übersetzen kann. Und zwar dieses Ausharren. Er kennt unser Ausharren. Ausharren ist ein Wort. Es wird in der deutschen Bibel übersetzt mit Geduld, Standhaftigkeit, Ausharren mit allem Möglichen. Das ist das griechische Hypomonä. Das kann man auch mit Untenbleiben übersetzen. Das heißt, er weiß, dass wir uns nicht erschüttern lassen. Das ist ein entscheidender Punkt. Also ich habe das Zitat ja schon so oft gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen. Der Hund bellt, die Karawane zieht weiter. Eine Gemeinde lässt sich nicht aufhalten. Eine wahre Gemeinde lässt sich auch nicht erschüttern, sondern die hat eine klare biblische Linie und die zieht sie durch, ob die Menschen mitzieht oder ob sie nicht mitzieht. Ob sie Kritik kriegt oder Lob kriegt, ob es die Leute passt oder nicht passt. Eine wahre Gemeinde zieht durch. Stur wie ein Panzer. Darf ich es mal so drastisch sagen? So ist eine wahre Gemeinde. Das zeigt der Herr und sagt, das habt ihr alles. Eure Werke stimmen, eure Arbeit stimmt und ihr seid stur. Ihr hart aus, egal was passiert. 2. Timotheus 3,10. Du bist mir aber nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im Ausharren. Und was kommt sofort nach dem Ausharren? in den Verfolgungen. Das heißt, die Gemeinde gibt nicht auf, egal was ist. Die ist in gewisser Weise stur. Jakobus 1, 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit bewirkt. Da steht das gleiche Wort wie Ausharren. Die Standhaftigkeit oder das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangelt. Das heißt, Bewährung des Glaubens bewirkt immer eine heilige Sturheit, dass man weiter ausharrt. Es ist für eine Gemeinde vollständig normal, dass der Teufel Sperrfeuer schießt, wenn eine Gemeinde klar steht. Das ist normal. Und da darf man sich nicht stören lassen. Man muss weitermachen, Zähne zusammenbeißen, vorwärts. In 1. Timotheus 6, 11 zeigt der Paulus, wie wir im Herzen gesinnt sein sollen. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Um das geht's. Zu kämpfen, dass man diese Linie durchzieht, koste es, was es wolle. Ihr könnt die Stelle nochmal in Ruhe lesen, die ich hier noch als Parallelstelle habe. Vielleicht nur die Kolosser 3, 12 dazu. Und die Epheser, die hinten. Kolosser 3, 12. Zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertraget einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Das sieht man. Letztendlich sagt er, du musst diese Herzenstellung anziehen, dann hältst du es auch aus. Man hält es nämlich aus. Ist kein Problem. Man haltet viel mehr aus, als wir glauben. Und dann Epheser 4, Vers 2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertraget. Das heißt, es geht. Nochmals der Grundgedanke. Der Grundgedanke, der hier vorherrscht, ist letztendlich, dass man nicht in eine Gemeinde kommt wegen der Menschen, sondern wegen dem Herrn Jesus. Und wenn man in der Endzeit diese Gesinnung hat, dann interessiert mich das, was draußen geht, nicht mehr. Dann geht der Gemeinde einen klaren Weg. Denn das geht ja letztendlich. Die ganze Sendschreibe regelt letztendlich das Außerverhältnis zu der Welt und das Innerverhältnis zu Gott. In dem Spannungsfeld leben wir. Und da zeigt sie, wie denzeit gefährlich ist und wie wir eine Herzenshaltung einnehmen müssen, dass wir überleben. Und da geht weiter. Also bis jetzt ist die Gemeinde noch tadellos. Die hat alles. Die hat die Werke. Die arbeitet. Und die bleibt unter. Und jetzt kommt das Nächste. Ist auch ein ganz kritischer Punkt. Er weiß praktisch, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Es gibt nichts Gefährliches, wie wenn du zu Menschen, die irgendwo einmal Prediger oder einmal Gläubiger einen Narren gefressen haben, darf ich es mal so drastisch sagen, und dem hinterherlaufen. Mich fragt man manchmal, oh, das ist doch so ein gesegneter Bruder, was hältst du von dem? Mir wäre es lieber, man würde mich nicht fragen, weil ich in der Regel nämlich sage, was ich denke. Und ich hab Leute, wo man sagt, große Gottesmänner, wo ich sagen muss, da stimmt was nicht. Ich sage genau, da stimmt was nicht. Da sind die meisten frustriert. Das heißt, eine wahre Gemeinde kann Dinge, die nicht in Ordnung sind, nicht ertragen. Schon mal ganz entscheidend. Titus 1, 12. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, dass eine Gemeinde böse Dinge böse nennen muss und gute Dinge gut. Das heißt, dass sie glasklar, wo was Böses ist, handeln muss. Wisst ihr, wenn einmal jemand wirklich in Sünde fällt und er fällt so gravierend in Sünde, dass man ihn unter Gemeindezucht stellen muss, es hat mich schon erschüttert, was da manchmal die Leute zu dir sagen, was die ärgert. Im Prinzip ärgert die Leute immer nur eines, dass man konsequent ist und dass man bestimmte Dinge straft, Aber Gemeinde ist dazu da, Dinge zu strafen. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Sie stellt das Böse ins Licht und verwirft es. 1. Korinther 5, 13 heißt, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Wenn jemand in offener Sünde lebt und nicht bereit ist, auf Ermahnung hin Buße zu tun, dann muss man ihn aus der Gemeinschaft hinaustun. Das heißt, ich muss ihm praktisch das Brotbrecher verweigern. Ich lade ihn privat auch nicht mehr ein, im Moment. Ich habe sowieso keine Zeit zum Einladen, aber wenn ich ihn einlade, würde ich ihn nicht mehr einladen. Genauso brich ich, wenn zum Beispiel derjenige mich fragt, komm du zu mir und läd mich ein, dann komme ich nicht. Wenn derjenige zu mir sagt, komm, lass uns einen Ausflug machen, dann mache ich keinen Ausflug. Das ist gar keine Frage. Das heißt, die Gemeinde muss das Böse strafen. Sie muss es ganz klar ins Licht stellen, muss sagen, nein, das ist von letzter Bedeutung. Wenn sie das nicht mehr tut, dann kommt das Böse von draußen langsam in die Gemeinde herein und frisst sie auf. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das schaut das, wenn ich jetzt mitkriege, dass irgendjemand in offener Sünde lebt, dann muss ich handeln. Das ist überhaupt keine Frage. Dann muss man das Böse strafen und muss es hinaustun, wenn es um Sünde geht. Nicht, wenn man anderer Meinung ist. Sondern wenn es um wirkliche Sünde geht, das haben die auch. Das heißt, die geht hier einen glasklaren Weg. Die Werke stimmen, die Arbeit stimmt. Letztendlich sind sie hier im Zustand, wo sie unterbleiben, wo sie ausharren und das Böse strafen. Die hat eine glasklare Stellung vor Gott. Ist überhaupt keine Frage. Und es heißt dir, und du hast geprüft. Eine wahre Gemeinde ist in der Lage zu prüfen. Zu mir sagt man manchmal, du bist hochmütig, du getraust dir zu entscheiden, ob der echt ist oder jener nicht. Ich könnte nie im Leben Verantwortung in einer Gemeinde tragen, wenn ich nicht in der Lage wäre, auf kurz oder lang zu prüfen, ob was echt oder falsch ist. Da bin ich fehl am Platz. Man kann geistlich glasklar erkennen, ob was echt ist oder nicht. Es gibt Merkmale, die sind untrüglich. Ich habe 5 Jahre, bevor es passiert ist, gesagt, dass Liebezell kippt. Dass es andere Lager geht. Nicht mehr das alte vom Linhard Pflaum, sondern dass es modernistische Lager ist. Ich sage mal, liberalere. Nicht liberal, sondern liberalere Lager geht. Genauso habe ich bei der Brüderbewegung gesehen, dass was passiert. Man sieht es. Man sieht es an dem, was wir vom Büchertisch verkaufen. Geh da raus und guck unsere Bücher an, du weißt, wer wir sind. Das ist gar keine Frage. Guck an, was wir verbreitet und du weißt, wer wir sind. Wenn du so Predigt noch gar nicht hörst, weil vielleicht die konservativen Leute noch predigen, dann guck die andere, die Jugendarbeit, guck die Kinderarbeit an, guck die Bücher an, guck die Lieder an, die man singt und ich sag dir, wo es hinkommt. Ist nur Frage der Zeit. Das heißt, die Gemeinde kann prüfen, man kann erkennen, ob was kippt oder nicht kippt. Zudem gibt es auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Das muss man auch mal ganz nüchtern sehen. In 1. Korinther 12, 10. Und was natürlich ganz wichtig ist, im 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Wenn ihr sehr wollt, wie die Fälschungen funktionieren. Es gibt ja das Kapitel der Fälschungen. Es gibt ein ganz berühmtes Kapitel, wo fast nichts vorkommt wie Fälschungen. 2. Korinther 11. Falscher Jesus, falscher Geist, falsches Evangelium, letztendlich Engel des Lichts, das heißt ein falscher Engel, der Teufel, der sich verstellt, falsche Apostel, dort sind die ganzen Fälschungen aufgelistet. Und das ist immer ganz entscheidend. Wir haben es dauernd mit Fälschungen zu tun, dauernd mit Verführung. Und eine richtige Gemeinde muss in der Lage sein, zu prüfen, ob was echt ist oder ob es falsch ist. Ich lasse mich doch nicht reinlegen, wenn mir aber noch ein Mund spricht. Ich habe schon erlebt. Ich habe schon Leute gestellt, öffentlich. Hinterher, im persönlichen Gespräch, haben wir alles geglättet. Alles geglättet. Wisst ihr, es ist immer eine ganz kitzelige Sache. Wir müssen prüfen und dürfen uns nicht vom Schein trügen lassen. Der Michael und ich haben mal einen Mann rausgezogen aus unseren Reihen. Das ist auch hochinteressant, das war uns klar. Das ist so link gelaufen, wir haben gesagt, da stimmt was nicht. Da kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. Und es war so spontan, da haben wir auch nicht mehr groß reden müssen. Wir sind dann spontan aufgestanden, hat denjenigen auf Seite genommen. Ich habe dann wirklich zu ihm gesagt, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Weder du verstehst es nicht, ich kann nämlich sagen, wie ich es wörtlich formuliert habe, oder da ist was oberfaul in der ganzen Sache. Das heißt, du spürst es. Wenn in der Gemeinde was faul ist, was bös, dann spürt man es. Darum hat die Gemeinde der Geist, die Gabe der Geistunterscheidung. Darum hat sie der Heilige Geist. Man spürt es. Und der Herr Jesus lobt hier die Epheser und sagt, du hast das alles. Du hast Werke. Du hast Arbeit, du arbeitest. Du hast Aussage, du bleibst unter. Du hast letztendlich hier wirklich die Böse nicht ertragen können. Du hast sie geprüft, du hast sie als Fälscher, als Lügner erkannt. Und das Nächste, du hast Schweres getragen. Das heißt, er kennt sie wieder, er weiß, das ist wahrscheinlich um des Willen, hat sie Schweres ertragen müssen. Und du hast Ausharren, das heißt, er wiederholt es und sagt nochmals, und wo es noch schwerer wurde, um der Wahrheit willen, noch brutaler wurde, hast du ausgeharrt. Du bist auch dort untergeblieben. Du hast alles und du hast gearbeitet. Das heißt, du hast nicht aufgehört zu arbeiten, als es schwierig wurde. Du bist nicht müde geworden. Du warst stur, stur und nochmals stur und hast weitergearbeitet. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, müsst ihr nur 2. Korinther 4 und 2. Korinther 6 lesen. Wie der Paulus hier zum Beispiel klar erklärt, wie er vorgeht, wie er letztendlich arbeitet. Er sagt in 2. Korinther 4, 8, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leibe herum. 2. Korinther 6. Wir geben niemanden irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Drangsalen. Und bei dem Wort Geduld steht wieder dieses Unterbleiben. In Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Zeiten des Wachens, in Zeiten des Fastens, in Reinheit, in der Erkenntnis, in Langmut und so weiter. Merkt ihr was? Wenn er das lest, das ist noch ganz genau. Er hat genau die Herzenstellung wie hier in Ephesus. Er gibt nicht nach. Gibt nicht nach. Da kenne ich ihn alle enttäuscht haben. Einmal sagt er, alle haben mich verlassen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Nur Timotheus steht noch zu mir. Interessiert ihn nicht, wenn es bloß nur einer ist. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, und wenn alle hier letztendlich sagen, dass das kein Abfall ist, und wenn ich der Einzige auf der Welt bin, dann sage ich, dass so ist. Wisst ihr, die Haltung, jetzt guck mal die Gemeinde, das haben die alles. Ist alles da. Jetzt möchte ich etwas betonen. In der Gesellschaft wie bei uns ist es von letzter Bedeutung, dass man das hat. Das ist wichtig, dass man sich bewusst ist, man ist in der Hand Gottes, auch als Verantwortlicher, dass du dich nicht nach den Menschen kehren darfst. Dass die Gemeinde ein Ort ist, wo der Herr Jesus wandelt. Dass es darauf ankommt, was wirkliche Werke geschieht. Dass es darauf ankommt, dass wir wirklich im Herrn dienen und für ihn arbeiten. Dass wir wirklich unterbleiben, egal was passiert. Und dass wir prüfen und das Böse nicht duldet in unserer Mitte. Das ist von letzter Bedeutung. Jetzt können wir sagen, eine Gemeinde, die so ist, was fehlt der noch? Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, wo der Herr Jesus nochmal etwas zeigt. Und das sagt er nicht umsonst. Ausgerechnet dieser Lustgemeinde. So heißt nämlich Ephesus. Wörtlich übersetzt. Luststadt. Entschuldigung, Luststadt. Das allein schützt nicht. Aber in der Endzeit, wir brauchen nochmals was. Und er sagt hier in Vers 4, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das heißt, er weiß, was wirklich los ist. Kolosser 3, 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Wenn man wirklich am Herrn anhängt, dann hängt das Herz an ihm. Das ist erst die Liebe. Dann hängt das Herz an ihm. Ich tue alles wegen dem Herrn und nicht wegen der Menschen. Das heißt, ich habe hier eine tiefe Beziehung. Ich kann es nur schlecht beschreiben. Es ist schon relativ lang her.
Ich weiß nur, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Da bin ich ihr, wie wenn man das Hirn ausgeschaltet hätte, bin ich ihr nachgelaufen, im tiefsten Schnee mit Halbschuhen und allem. Einfach, da hast du gemerkt, da ist irgendwas passiert, das jede Vernunft ausschält. Das war so wichtig, dass alles andere nicht mehr wichtig war. Und so ist im Menschlichen die erste Liebe. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wirklich hier ein brennendes Herz da ist, dann tut man alles um andere zu Liebe, egal was ist. Natürlich ist dieses, ich sag mal, Erführungszeichen, etwas Verrückte, normalisiert sich, wenn du älter wirst, wenn du normal wirst, wenn du lang verheiratet bist. Aber ich muss es nochmal sagen. Ich habe meine erste Liebe, zumindest im Weltlichen habe ich es immer noch, meine Frau. Und so, in dem Moment ist sie für mich als Mann Nummer eins. Gefährlich wird es, wisst ihr, wo die erste Liebe bricht, darum Herr Jesus gegenüber, im Kopf, in die Gedanken. Sobald die Gedanken woanders hinwandern, dann wird es gefährlich. Die Schlacht geht im Kopf. Und solange noch etwas klar ist, wir wollen dem Herrn dienen. Wir dienen dem Herrn, egal was ist, solange das da ist, dieses Malachi 3. Das ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Solange das Herz beherrscht, ist die erste Liebe da. Sobald es aufhört, sobald man sagt, eigentlich enttäuschen mich die Gläubigen, eigentlich enttäuscht mich die Gemeinde. Ich bin weiter bereit zu arbeiten und alles zu tun, aber so von ganzem Herzen tue ich es nicht. Ich tue es, wenn es von mir erwartet, ich tue es, wenn es gewöhnt ist. Sobald das Herz nicht mehr brennt und es nicht mehr dem Herrn zu lieb tut, da wird es schwierig. Sobald die Gedanken abschweifen, oh, das wäre doch toll. Bitte, wenn deine Gläubige zu dir sagt, weißt du, eigentlich hätte ich was ganz anderes gewollt. Hätte eigentlich auch lieber ein schönes Leben gewollt. Dann müsste er ja, was soll das? Was soll das? Bis da siehst du, formell wird noch am Herrn gedient, aber das Herz ist schon weg. Wie Lots Weib. Das Herz ist schon lang weg. Sondern die Bibel meint hier, unter erster Liebe, das Herz ist immer noch dabei. Man brennt immer noch für den Herr Jesus. Man ist immer noch ein Jünger Jesu. Man will ihm dienen. Man ist immer noch fasziniert. Ich bin gleich noch fasziniert wie in der ersten Stunde vom Blut Jesu Christi. Das ist was Normales. Wisst ihr, wenn ihr wirklich einmal Sünde hattet und ihr habt erlebt, wie die Sünde weggewaschen wird durchs Blut Jesu, dann kannst du nicht mehr leben ohne Jesu Blut. Wenn dich das fasziniert, dann hängst du ihm an. Das ist keine Frage. In 1. Petrus 3, 14 sagt die Bibel, dass wir etwas tun sollen. Schreibfehler 15. Das ist kausalische Versänderung vom Rezeptus her. Sondern vielmehr heiliget Gott den Herrn in euren Herzen. Da steht, da gibt es zwei Lesarten. Die eine sagt, heiliget Christus in euren Herzen. Das heißt, dass wir praktisch Gott in unserem Herzen heiligen. Wisst ihr, was Heiliger heißt? Heiliger heißt ganz einfach, ihm den Platz einräumen. Heiliger heißt, es gehört Gott. Mein Herz gehört Gott. Ich tue es für ihn. Also Geschwister, müssen wir das einfach abnehmen. Wenn ich nach dem Menschen gehen würde, wäre ich weg. Ist keine Frage. Wenn du wirklich Gott dienst, ärgere dich die Menschen, das ist keine Frage. Du erlebst Enttäuschung auf Enttäuschung, das ist normal. Bloß, wenn dich das stört, wenn dich das wirklich in der Tiefe stört, dann dienst du nicht mehr richtig Gott. Du musst die Enttäuschung wegstecken, du musst sie einfach wegstecken und sagen, interessiert mich nicht, ich diene mal Jesus. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Das ist erste Liebe, das ist ein brennendes Herz, und wo das nicht da ist, dann geht es sowieso Bach ab. Irgendwann bringt dich dein Herz zu Fall. Der Teufel macht es ja nicht so, dass er dich abrupt verführt, sondern er verführt dich langsam. Er enttäuscht dich. Da tuschle zwei. Du denkst im Wahn, du hast den Namen verstanden. In Wirklichkeit war es gar nicht. Aber du glaubst es. Du hörst zu. Denkst, die tuschle über mich. Das nächste Mal werden genau die zwei dich auf dem Gang mit einem dummen Blick angucken. Das ist doch klar. Die hätte ich gar nicht gemeint. Die war vielleicht noch verschlafen. Aber was macht der Teufel alles so? Er baut dir ein Bild zusammen. Und am Schluss bist du überzeugt. Die Gläubigen sind gegen mich. In der Gemeinde versteht man mich nicht. Kalamme haben mich schon 6 Wochen nicht mehr grüßt. Vielleicht habe ich gar nicht gesehen. Wisst ihr, das ist einfach. Es gibt Dinge, die musst du ganz nüchtern sehen. Der Teufel macht es so und baut Emotionen auf. Was will er damit? Er will dich zu Fall bringen. Ist doch klar. Er will dich enttäuschen. Und dann irgendwann kommt noch was, wo der Herr dich durch die Schule führt. Und dann sagst du, und der Herr ist auch nicht für mich. Ich habe doch gebetet und wieder keine Gebetserhörung. So geht's Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Wenn dann das nicht das Herz vom Herr hängt, dann sage ich mir, alles egal, ich diene dem Herrn. Dann wird's schwierig. Wenn man aber so stur ist dem Herrn gegenüber und in ihm hängt, dann kann nichts passieren. Dann ist die erste Liebe da und das hatte die in Ephesus verloren. Und wenn wir das in der Endzeit verlieren, in dieser Wohlstandsgesellschaft, dann werden wir die Enttäuschungen bekommen. Und dann haben wir nicht nur die Enttäuschungen, innerlich das Zerknirschtsein, dann lockt die Welt. Ist keine Frage, dann lockt die Welt. Apostelgeschichte 24 zeigt nochmal, was so richtig erste Liebe ist. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Das ist der Normalzustand. Dass einfach in dem Moment, wenn der Herr Jesus mein Herz ergriffen hat, dass ich dann vorwärts gehe. Jetzt habe ich Apostelgeschichte 5,41. Das ist ein Tippfehler, sehe ich gerade. Oder? Nee. Doch. 5,41. Sie aber gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Jetzt kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt, was die erste Liebe ausmacht. Die erste Liebe freut sich, dass sie Schmach tragen darf für den Herr Jesus. Und wenn man das nicht mehr hat, dann schämt man sich. Dann ist einem peinlich. Dann ist einem unangenehm. Und dann will man sein wie diese Welt. Und das siehst du heute in der Christenheit. Sie will sein wie diese Welt. Sie will letztendlich auch eine Kirche sein. Ist doch klar. Sie will die Glocke läuten lassen. Ist doch klar. Ist überhaupt keine Frage. Geschwister, könnt ihr euch noch erinnern? Ein paar können sich noch erinnern. Wisst ihr, wie wir am Anfang getauft hatten, die unserem kleinen Saal? Man hat eine Garage getauft. Das war Taufe, das war eine wahre Demütigung. Da war keine sakrale Stimmung mehr, ihre niedere Garage zu taufen. Die Gläubigen stehen in der Garage um den Dreck rum auf dem Boden, ein bisschen Teppich rum, aber es war immerhin nur eine dreckige Garage. Da ist nichts dran geändert worden. Und dort in der alten, dreckigen Garage wirst du getauft. Tja, da war keine Kerze, da war kein Weihrauch, keine sakramentale Stimmung. Da war Gemeinde Jesu, Schmach des Christus, verachtet. Ich habe manchmal den Eindruck, es war eine schönere Taufe, wenn wir oben im Saal wunderbar mit allem drum und dran taufen. Vielleicht wird es nicht einmal wieder in eine Garage gehen. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Schmach des Christus hat die Gläubigen früher erfreut. Und wenn das Herz brennt, dann erfreut dich die Schmach Jesu Christi. Und wenn du nicht mehr in der ersten Liebe bist, dann willst du sein wie diese Welt. Dann wirst du angesehen sein. Wieso zeige Jehovas strebt auch danach, Körperschaft des öffentlichen Rechts zu sein? Ist mir vollkommen klar. Ist mir vollkommen klar. Alle Sekte werden das wären. Und die abgefallene Christenheit wird das auch wären. Das ist einfach der Zeitgeist. Apostelgeschichte 29. Und sogleich verkündigt er in den Synagogen den Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und zwar, das ist jetzt dramatisch, sofort nach seiner Bekehrung. Kaum ist er nach diesen 3 Tagen der Blindheit, ist er wieder bei sich, ist er wieder einigermaßen normal, verkündigt er Jesus Christus. Und wenn man dann einmal sieht, was ein brennendes Herz ist, Apostelgeschichte 14, 19 bis 21. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei. Die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem sie in der Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra, Ikonium und Antiochia zurück. Und dann stolpten sie die Säle der Jünger. Wisst ihr, wie eine Steinigung ist? Die müssen wir mal auseinandersetzen. Das ist brutal. Du wirst bei lebendigem Leib zu Tode geworfen. Normal betäubt man dich mit dem ersten Stein und dann wirft man dich zu Tode. Die haben den so mit Steinen eingedeckt, dass sie gedacht haben, er ist tot. Dass man ihn rausschleifen musste, halb tot. Und was macht er? Er predigt. Also nicht krankschreiben lassen. Er predigt. Und da ist etwas. Da ist etwas von diesem brennenden Herz. Da ist irgendetwas, das du menschlich nicht erklären kannst, das du nicht aufhalten kannst. Da ist was da. Das ist brutal. Das ist irgendwas, was du auch logisch nicht mehr erklären kannst. Da brennt was, ein Schwellbrand, wie der Jeremia sagt, es brennt mir in den Knochen, ich kann nicht anders. Ich wollte schweigen, es geht nicht. Und das ist nichts anderes wie diese erste Liebe. Wenn die im Herzen der Gläubigen da ist, dann läuft's. Und jetzt kommt eben das Dramatische. Man kann formell noch so gut stehen, dass man vollständig Werke hat, dass man vollständig arbeitet, dass man unterbleibt, dass man die Geister prüft, dass man das Böse hinaustut, dass man Schweres erträgt. Man kann alles haben, aber dieser Prozess der ersten Liebe kann im Herzen schon gebrochen sein. Und da zeigt der Herr Jesus, nur wenn die erste Liebe noch dazu da ist, dann ist man geschützt. Und das ist gerade für eine Wohlstandsgesellschaft, Ephesus, ein ganz entscheidender Punkt. Was sagt er jetzt? Das ist interessant. Er sagt nicht zuerst tue Buße. Das ist hochinteressant. Er sagt zuerst, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Das heißt, er soll bedenken, man soll in sich gehen, soll überlegen, was ändert sich denn bei dir? Hosea 3,16. Das heißt 2,16. Das war schon ja ein Tippfehler. Hosea 2,16 ist es. Wenn er das abändert, bitte. Habe ich 40? Also Hesekiel 48, das letzte Kapitel, Entschuldigung. Auf Seite 1, zweitletzter Abschnitt, Ziffer D, muss dann 48 heißen. Also Hosea 2,16. Und sieh, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden und will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor, das heißt das Unglückstal, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie daselbst singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie in dem Tage, dass sie aus Ägypten zog. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Manchmal ist es so weit, dass du überhaupt nicht als normaler Gläubiger bedingst, weil du so im Trott drin bist. Im Alltagstrott in der Welt, im Alltagstrott in der Gemeinde. Und dann muss der Herr etwas tun, das sehr unangenehm ist. Dann geht der Herr hin und führt dich ins Unglückstal. Das heißt, er bringt dich in Bedrängnis, er bringt dich in Not, er bringt dich in Elend. Warum? Dass du wieder singen sollst, wie in den Tagen deiner Jugend, als du aus Ägypten zogst. Ägypten, ein Bild für die Welt. Auszug aus Ägypten, Bekehrung. Das heißt, dass du wieder die erste Liebe findest. Dazu muss dir manchmal Gott Druck machen, dass du überhaupt erschrickst, wo du stehst. Wir Menschen sind gewöhnt, wenn wir langsam abgleiten, das ist eine ganz teuflisch gefährliche Sache, wenn man langsam abgleitet und abrutscht, dann merkt man das in der Regel nicht abrupt. Und dann ist oft so, dass man gar nicht im Bewusstsein ist, dass man was Unrechtes vor Gott tut. Und manchmal muss der Herr mich abrupt auflaufen lassen, stoppen, dass ich erschrecke. Durch eben Widerstand vor Gott her, wenn er mich ins Elend führt, dass ich zusammenzucke. Ich bin schon oft, manchmal an einem Punkt bin ich zusammenzuckt, weil mir einfach eine Sünde passiert ist, wo ich denke, das geht nicht. Und mit einem Schlag ist mir bewusst geworden, wie weit bist du gekommen, dass dir sowas passiert. Und dann plötzlich, hoppala, wo stehst du gerade? Und da fängt man an zu bedenken. Und dazu gehört, dass Gott mich manchmal in die Schule nimmt. Und das ist hier ein ganz entscheidender Punkt. Hosea 10, Vers 12. Sehet euch Gerechtigkeit, ernten nach Maßgabe der Güte, pflüget einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Das geht oft so weit, bis der Mensch erkennt, dass was Neues bei ihm passieren muss, dass er geistlich versandet ist, dass er letztendlich vertrocknet ist, dass was passiert ist. Trotz Werke, trotz Unterbleiben, trotz Arbeit, trotz Geisterunterscheidung, das ist alles, ist nur lange kein letztes Kriterium. Hosea 12,7. So kehre denn zu deinem Gott zurück, halte fest an Liebe, Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. wenn man in diesem Zustand des Versandens sich befindet, dann passiert in der Regel etwas, das man nicht richtig vertrauen kann. Das heißt, dann schleicht sich unterschwellige gewisse Angst ins Leben der Gläubigen ein. Dann hat man mehr Angst, wie man vorher hatte. Plötzlich kriegt man so einen Sorgegeist, man hat dann Angst. Wenn man wieder wirklich Buße getan hat, wieder im Zustand der ersten Liebe ist, dann ist die spurlos verschwunden. Hosea 14, Vers 2 zeigt dann nochmals was. Das heißt, hier kehre um, O Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist gefallen durch deine eigene Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehre um zum Herrn. Sprechet, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir als Dankopfer die Farren unserer Lippen darbringen. Dann sucht man wirklich Reinigung. Und dann geht man vor, wie zu Beginn. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Markus 1, 15. Markus durfte das erste Evangelium sein. Das ist die erste Botschaft des Herrn. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und da kommt dann immer das, wenn man bedenkt. Und so sagt er zu Ephesus, bedenket, wovon du gefallen bist, erkenne es. Und dann beginnt Buße. Und da Jesus zeigt ganz klar, ohne Buße gibt es keinen Glauben. Und da gehört ganz massiv dazu, Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. So wie wir uns bekehrt haben, mit der Herzenstellung will, dass der Herr wir, wenn wir merken, dass wir versandet sind, dass wir zurückkehren. Mit Buße und Glaube genau gleich, wie es damals war. Das heißt, wir werden nie die Herzenstellung unserer Bekehrung auf die Dauer verlieren. Das darf man nie verwechseln mit geistlicher Reife. Das heißt, ein Gläubiger wird immer, ob er will oder nicht, in seinem Leben in eine bestimmte geistliche Not kommen, wo er mit der gleichen Herzenstellung wie bei der Bekehrung das Angesicht Gottes sucht. Der Herr Jesus sucht und das Blut Jesu braucht und sich reinigen lässt und letztendlich einen Neuanfang braucht. Das wird intervallmäßig im Leben der Gläubiger geschehen. Und dann tun wir wieder die ersten Werke. Er sagt hier, tue die ersten Werke, dem kannst du es kontrollieren. Also wenn man im Herzen wirklich Buße getan hat, dann tut man die ersten Werke. Und wir haben ja vorher gelesen im Epheser, die ersten Werke sind die, die automatisch geschehen. Ganz automatisch. Die einfach gewirkt werden. Da braucht man zu mir nicht sagen, Karl Hermann, tu jetzt Werke. Sondern das kommt automatisch. Von sich aus kommt es. Plötzlich werde ich mein Verhalten ändern. Und jetzt geht der Herr hin und sagt, tu Buße, tue die ersten Werke, nachdem du in dich gegangen bist. Dass du erkannt hast, dass da ein Versandungsprozess, ein langsames Abgleiten da war. Und jetzt ist er so barmherzig, dass er ganz klar sagt, es gibt Konsequenzen. Wenn du es nicht tust, dann werde ich über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Jetzt guck ich mal her, was das bedeutet. Wisst ihr, was das bedeutet? Er sagt praktisch zu diesem Verantwortlichen, wenn das nicht geregelt wird, dann stoße ich der Leuchter der Gemeinde weg. Jetzt kommt etwas, das man meistens sich nicht bewusst ist. Ich habe als einzelner Gläubiger mit meiner geistlichen Haltung eine Verantwortung einer Gemeinde gegenüber. Viele laue geben eine laue Gemeinde. Viele brennende Gläubige geben der brennende Gemeinde. Das heißt, wisst ihr, was eine Gemeinde ist? Das ist ganz einfach. Eine Gemeinde sind wir. Das sind wir zusammen. Und je mehr von uns klar steht vor Gott und in der ersten Liebe wandelt, je mehr wird die Gemeinde als Ganzes in der ersten Liebe brennen vor der Herr Jesus. Je weniger wir wandeln mit dem Herrn, je weniger wird letztendlich die erste Liebe in unseren Herzen auflodern. Das heißt, wir haben eine persönliche Verantwortung. Das heißt, ob der Leuchter der Gemeinde in Albstadt weggerückt wird oder nicht, wisst ihr, wer das entscheidet? Letztendlich der Herr. Wisst ihr, wer es aber auslöst? Jeder von uns persönlich mit seiner Herzenstellung. Ist klar. Und das ist auch die Verantwortung, bestimmte Linie zu halten geistlich. Und da gibt's nur das, was der Herr Jesus hier sagt. Er sagt, tue Buße. Im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren. Standhaft im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Es gibt Situationen, wo nur noch Vollerkenntnis, das ist Bedenken, eine Vollerkenntnis meines Zustands und wirklich eine echte Herzensbuße hilft. Und das ist das, was Gott will. Und nur so kommt die erste Liebe zurück oder bleibt die erste Liebe der Gemeinde erhalten. Er sagt hier ganz schonungslos, du musst wieder in den Zustand, wo du warst bei deiner Bekehrung, zurückkehren. Dann, du musst wieder stur werden, du musst wieder an mir hängen, du musst wieder letztendlich so sein, wie du am Anfang warst. Wisst ihr, hat er mal gesagt, erste Liebe, hört es verglichen. Das ist völlig falsch, mit mystischen Gedanken, mit Gefühlen, so mit den Gefühlen, gar nichts zu tun. Das ist ein stures am Herrn hängen. Das ist was vollkommen Nüchternes. Das ist Fakt, so wie wir waren nach der Bekehrung. Das ist auch nicht süßlich religiös, sondern das ist hart im Endeffekt. Und der Jesus zeigt ganz klar und sagt, das ist es. Das ist das, was wir brauchen. Wisst ihr, die Welt, die färbt uns so dermaßen, hey, das ist brutal. Und diese Dinge gehen dann verloren. Dann sieht man auf die Welt, nicht mehr auf uns. Aber es ist etwas, was der Herr erlobt auch. Er lobt auch die Gemeinde und sagt hier, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Nikolaiten, das ist eigentlich interessant, ich habe es auch gewusst. Also, Nikolaiten, das waren die Anhänger des Nikolaus. Und Nikolaus ist die griechische Übersetzung von dem hebräischen Wort Bileam. Ist brutal. Ist der Bileam. Wisst ihr, was der Bileam war? Der Bileam war der, der offiziell nicht das Volk Gottes schädigen wollte. Der aber dann hingegangen ist und den Heidevölker der entscheidende Tipp gegeben hat, wie man sie trotzdem dran kriegt, die Juden. Er hat ihnen nämlich was ganz Einfaches gesagt. Er hat gesagt, schickt ihnen eure Frauen und dann werden sie sich mit euch vermischen. Er hat ihnen einen Trick gezeigt. Und die Frauen haben es genauso gemacht wie beim Salomo. Die haben ihre Götze mitgebracht. Und in dem Moment, wie die Götze mitgebracht haben, kam der Götzendienst nach Israel. Und aus dem Grund hat auch Gott den Bileam töten lassen, obwohl er Prophet war. Er war ein Okkultist und ein Prophet, beides. Er war vermischt. Und Gott hat ihn töten lassen. Und jetzt kommt hier was Interessantes. Er sagt hier, aber eines hast du wenigstens. Du erkennst, wie die Verführung geht. Und das Nikolaid oder das Nikolaus bedeutet, da steckt das Wort Laos, Volk drin, bedeutet Volkssieger. Wisst ihr, was Haifa heißt? Masse. Ich sage es mal, Welteinheitskirche. Das heißt, das ganze Volk tut alles. Das heißt Zeitgeist, nichts anderes. Das heißt, das Volk prägt die Gemeinde und nicht die Gemeinde prägt, ist hier geprägt von Gott und ist im Gegensatz zu der Welt, sondern die Welt prägt die Gemeinde. Das Volk prägt uns. Das ist das Teuflische. Jetzt muss man hier etwas ganz Nüchternes sehen. Die Bibel sagt hier, es gibt vor diesem Nikolaitentum zwei Gefahren. Und zwar einmal, das ist hier was direkt war, da sagt er, die Werke der Nikolaide, die der Herr hasst, das heißt diese praktische Vermischung, dass er die hasst, wisst ihr, man braucht gar nicht so weit gehen, was in Assisi passiert ist, religiöse Vermischung, dass ein Buddhist, dass ein Animist ist einer, der Steine anbetet und Felsen und Bäume, dass ein Moslem, dass ein evangelisch-katholischer, in dem Fall ein katholischer, dass die alle hier zusammen sagen, wir rufen alle Gott an. Das ist ein Gräuel vor Gott, so weit brauchen wir gar nicht gehen. sondern muss nur 2. Korinther 6 lesen. Wir haben mal aufgefordert, bei einer bestimmten Vereinigung mitzumachen. Dann habe ich den Bruder, es war ein klar wiedergeborenes Gotteskind, ich habe den kennt seit Jahren, ein entschiedenes Gotteskind, das dem Herrn gedient hat, aber da irgendwo auch versandet ist. Dann habe ich ihn gefragt, habe gesagt, wieso kannst du das? Ich kann das nicht. Er hat gesagt, wenn ich das meine Brüder sage, was denkst du, was die mir erzählen? Er hat gesagt, da ist einer der führenden Männer, ist nicht bekehrt. Der Mann ist nicht bekehrt, das wissen wir beide. Und du forderst mich auf, mit dem zusammenzuarbeiten, Gemeinde Jesu. Ich habe nur ausweichende Antworten gekriegt. Ich habe immer wieder, boah, der ist noch nicht gläubig. Ja, so fängt's an. Das ist Nikolaitentum. Vermischung. Praktische Vermischung. Es geht nicht. Ich kann weder mit der Ökumene zusammenarbeiten, noch mit irgend sonst was. Das geht einfach nicht. Unsere Geschwister sind in der Reformationszeit sind sie in den Tod gegangen, um hier diese Dinge nicht mitzumachen. Und heute werden wir verkauft. Heute ist das alles, wird alles aufgehoben, man geht wieder zusammen. Das geht nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Entweder waren die Narren oder wir. Eine von diesen zwei Gruppen hat der Teufel reingelegt. Entweder die zur Reformationszeit, dann haben wir die reingelegt. Oder uns. Dann sind sie umsonst gestorben oder wir sind die Narren, dass wir nicht mehr merken, dass wir reingelegt werden. Das muss man ganz nüchtern sehen. Alles, was von der Bibel abweicht, ist zu verwerfen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und wir können uns nicht mit der Hure Babylon als Ganzes, mit abgefallener Christenheit verbinden. Das geht nicht. Und das sind Werke des Nikolaitentums. Und da sagt der Herr, aber das hast du ja noch. Wisst ihr, man kann auch klar entscheiden, sich absondern von allem, was falsch ist. Und trotzdem kein brennendes Herz haben. Das Zweite, was die Nikolaiten haben, das ist genauso gefährlich. Offenbarung 2, Vers 15. Da kommt er ja nochmal. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Man kann das auch lehrmäßig bringen. Ich werde es nie vergessen. Zu mir kam mein Bruder, der auch schon diesen Versendungseffekt hinter sich hatte. Dann hat er mich einmal öffentlich gestellt, vor Gästen, ziemlich brutal, und sagt zu mir, und das ist einfach falsch, wir sondern uns viel zu sehr ab, wir haben keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, dabei stimmt das gar nicht. Ich habe ihn ausreden lassen, dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Dann habe ich gesagt, also jetzt pass mal auf, sag mir eine Gruppe, eine Gruppe oder eine Gemeinde oder eine Richtung, mit der wir keine Gemeinschaft haben, wo wir Gemeinschaft haben sollten. Wisst ihr, was typisch war? Es kam nichts. Das ist typisch. Wenn man versendet, hat man den Wunsch, überall, ich sag's nochmal, schön Kind zu sein, überall angesehen zu sein, überall sollte es klappen. Es geht einfach nicht. Im Gegenteil, wenn heute bestimmte Richtungen uns Beifall geben würden, dann würde was nicht mehr stimmen. Das müssen wir einfach sehen. Wir betonen weiterhin, das müssen wir einfach sagen, und das schließt schon mal den Großteil von allen anderen Großkirchen und Richtungen aus, nicht die entschiedenen. Aber wir betonen nochmal glasklar, wenn ein Mensch sich in seiner Verlorenheit nicht erkennt und nicht sich wirklich bekehrt und der Herr Jesus annimmt und Buße tut und sich durch Blut Jesu reinigen lässt, dann geht er verloren. Das ist völlig egal, ob er Kirchenmitglied ist, ob er getauft ist, ob er Sakramente bekommen hat, das interessiert überhaupt niemand. Entweder er ist gewaschen im Blut des Lammes, dann kommt er in den Himmel, oder er ist nicht gewaschen im Blut des Lammes, dann ist aus. Und wenn man denen Leute noch weiß macht, dass sie trotzdem in den Himmel kommen, wisst ihr, was das ist? Ganz einfach. Betrug. Himmelschreiender Betrug. Das muss man einfach festhalten. Und hier zu Lehre. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ist bereits Lehre der Nikolaiten. Ist bereits die Vermischung. Nikolaitentum ist Vermischung. Volkskirchentum. Da müssen wir hinstehen. Koste jetzt, was es wolle. Und die Gemeinde muss hinstehen. Aber trotzdem, sie kann noch so entschieden auf dem Sektor sein. Die erste Liebe kann trotzdem weg sein. Ist brutal. Offenbarung 2,14. Da wird nochmal erklärt, was der Billiam, der Nikolaus, getan hat. der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Das war genau der Trick, den er angewendet hat. Lässt einmal die alttestamentliche Texte etc. Genau das war der Trick. Jetzt kommen wir zu Vers 7. Das ist eigentlich ein Dissensschreiber, das radikal steht. Wisst ihr, wie mir Dissensschreiber geschrieben hätte als Mensch? Mir hätte geschrieben, o du wunderbare Gemeinde in Ephesus, dass du doch Buße tun würdest. So hätten wir geschrieben. Aber da sieht man den Unterschied zwischen menschlichem Denken und göttlichem Denken. Wisst ihr, was Gott zu denen sagt? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist das Brutale. Gott macht was ganz anderes. Er sagt ihnen klipp und klar, Hebräer 3,7 und Hebräer 4,7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht. In 4,7 dasselbe Zitat. Er sagt ganz einfach, Gott macht es einfach. Er redet die Gemeinde an, er gibt ihnen die Botschaft, er wirkt durch den Heiligen Geist und dann sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, wer hören will, der gehe diesen Weg mit. Wer nicht hören will, wisst ihr, was heißt? Der lasse es einfach bleiben. Das Recht Gottes ist freiwillig. Ich habe schon oft erklärt, ich habe einen Terrier. Mein Terrier ist gezüchtet, Ratten, Mäuse, Otter, Füchse, Dachse zu jagen. Ungeziefer. Ist extra züchtet für Ungeziefer. Das Hundle war nicht einmal ein Jahr alt, war nur ganz, ganz süßes, kleines Hundle, da deckt schon nichts. Plötzlich war mir im Garten, also mir war da oben im Garten, kommt ein ganz schrilles Gekiffe und Gebelle, wie ich es noch nie gehört habe. Jetzt sind wir schnell runter. Jetzt ist mein Terrier mitten auf dem Rasen und umkreist in einer relativ hektischen Art. Immer großer Bogen, hat immer einen Kreis um eine bestimmte Stelle geschlagen. Und da lag eine tote Maus, der hat sie nicht gefressen, der hat sie gekillt, der hat sie tot gemacht. Für das ist schon gezüchtet worden, hat die Maus gekillt. Meine Frau hat mich noch geschimpft, die hat ja gelobt, ist ja klar, das ist ja seine Uraufgabe. Und ich sage, jetzt lobst du den, dann macht er es wieder, sag, jetzt muss ich. Weil der ist für das gezüchtet. Jetzt heißt es mal hart, wenn du auf die Dauer einem Hund, weil der ein Jagdhund ist, immer beibringen musst, du musst die Maus jagen, dann ist kein Jagdhund. Das ist vielleicht ein Hütehund oder ein Schoßhund, aber ist kein Jagdhund. Wenn du einem klaren Gläubiger immer wieder sagen musst, höre doch, was der Herr sagt, dann ist er nicht echt. Dann stimmt was nicht, dann ist was faul. Die Bibel geht davon aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer ein wahrer Gläubiger ist, der Gott dienen will, der wird hören. Ist genau das Gleiche. Ein Jagdhund wird jagen, ein Hütehund wird hüten. Ein wahrer Gläubiger wird hören. Ist gar keine Frage. Ein wahrer Gläubiger kann versenden, dass er eine Zeit nicht hört. Aber letztendlich, irgendwann, wenn der Herr auch redet, wenn er wirklich bereit ist, Gott zu dienen, dann wird er hören. Jetzt sagt der Herr hier nochmal ganz klar, dieser super Gemeinde, ich sage ausdrücklich, super Gemeinde von Ephesus. Er sagt, wer ein Ohr hat, der soll hören. Jetzt erklärt er und sagt, wer überwindet? Es ist einfach verlogen. Ich sage es jetzt einmal so radikal. Es ist einfach verlogen, dass der Gläubige ohne zu überwinden durchkommt. Das stimmt einfach nicht. Von Gott ist gesetzt, dass der Gläubige überwinden muss. Das ist gar keine Frage. Wisst ihr, und wenn 100.000 andere Gemeinden und hunderte von angesehenen lieben Brüder lehren, dass ein Gläubiger nicht mehr verloren gehen kann, dann stimmt's trotzdem nicht. Laut Bibel, wenn ein Gläubiger nicht überwindet, begibt er sich in geistliche Lebensgefahr. Und auf langfristige Art und Weise wird er verloren gehen. Das ist absolut glasklar von der Bibel her, da gibt es nichts zu deuteln. Und mir ist das völlig egal. Wisst ihr, ich sage es einmal hart, da können die Brüder mir erzählen, was sie wollen. Ich habe ihnen schon 100 Mal, ich sage es einmal, Gelegenheit gegeben, sie können es nicht beweisen. 100 Mal ist jetzt übertrieben, aber es gab genügend Gelegenheit, auch unter meine besten Freunde, die diese Lehre haben, es kommt nichts, weil nichts kommen kann, weil es Bibel nicht lehrt. Wisst ihr, und da gehört das auch dazu. Das muss ich einfach nochmal ganz klar betonen. Es geht hier bei Dissensschreiben nicht um eine theoretische Möglichkeit, dass man nicht so gut im Preisgericht wegkommt. Es geht, darf ich es mal drastisch ausdrücken, um Kopf und Kragen, entweder oder. Es geht um das Überleben. Und wenn man glaubt, dass bei ihm nichts mehr passieren kann, dann guckt einmal, also ich sage das nicht gern, einer der Herausgeber vom Bibellexikon, und das ist ein wunderbares Werk, der ist in die Sekte, ich glaube, Colonia Digitat hineingeraten, und der Mann ist sowas von weg, das gibt's gar nicht. Es kommt alles vor. Das heißt, er sagt hier ganz klar, wer überwindet, dem werde ich vom Baum des Lebens geben. Und wer halt nicht überwindet, der wird vom Baum des Lebens nicht genügend bekommen. Er wird geistlich absterben und wird verloren gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn wir als Gemeinde, weil wir das so klar lehren, weiter in die Isolation kommen, dann kommen wir halt in die Isolation. Es stimmt trotzdem von der Bibel her. Wenn die ganze Christenheit plötzlich alle glauben, dass sie nicht mehr abfallen kann, dann kann man halt trotzdem abfallen. Möchte ich nochmal betonen. Wer überwindet, das ist der Tenor, der durch die ganze Sendschreibe durchgeht. Römer 8, 37. Wisst ihr, da gibt es ganz schlaue Gläubige, die sagen, man kann es ja nicht genau sagen. Da muss ich sagen, ich behaupte, dass man es sehr klar sagen kann. Man muss nur die Bibel lesen, was wirklich da geschrieben steht. Römer 8, 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und wenn er jetzt die ganze Aufzählung lest, da im Römerbrief, wenn er alles lest, gegen was wir gefeit sind, dann fällt euch etwas auf, dass ein Wort fehlt. Sünde. Dort ist nämlich die Falle. Wir werden überwinden, wenn wir in Christus bleiben. Wir werden überwinden, wenn wir in der ersten Liebe im Herr Jesus bleiben. Wir werden aber nicht überwinden, wenn wir das nicht tun. Ich greife vor in Offenbarung 12, Vers 10. Dort wird erklärt, dass der Teufel, der Verkläger der Brüder, gestürzt ist. Und jetzt wird erklärt, wie sie überwunden haben. 11. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Mit der Haltung überwindet man. Indem man dauernd in der Reinigung durch Jesu Blut bleibt, indem man sein Leben, da steht im Griechischen Psyche, das heißt sein Seelenleben, sein Eigenleben, nicht liebt und sich zum Herrn stellt. Obwohl eines von diesen drei Dingen aufgehoben wird, wird es gefährlich, möchte ich betonen. Und dann sagt er, wenn jemand in dieser Haltung bleibt, dann hat er Anteil am Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens, das war ja der Ort, wo der Sünder davon vertrieben wurde. Und hier letztendlich sagt der Jesus, ihr werdet Leben haben und volles Genüge. Und in Römer 8, Vers 10 sagt er, der Geist lebt wieder. Das heißt, das geistliche Leben ist da, das pulsiert. Aber wir müssen das erhalten. So wenn ich jeden Tag schlafe, esse, trinken muss, dass ich lebe, so muss ich geistlich bestimmte Dinge tun, dass ich lebe, dass ich weiterlebe. Das Normalste der Welt. Es steht in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, das steht im Aorist, das heißt dann wörtlich, so viele ihn aber zu einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde Macht, Gottes Kinder zu werden, das ist Wiedergeburt, die dann, und da steht es im Präsens, andauernd an ihn glauben. Das ist und dann sagt er, dieser Baum ist im Paradiese Gottes. Das ist das Ziel. Wieder dann in der Gegenwart Gottes zu sein, wie es ursprünglich war. Der Paulus war einmal entrückt. Wir sind nicht entrückt. Wir leben in dieser Welt. Wir leben in dieser Luststadt, wie Ephesus. Wir müssen gucken, dass wir zu diesem Paradiesbaum wieder gelangen. Am Schluss, das Normale. Und dann zum Schluss, Hebräer 9, 28. So wird der Christus, nachdem er einmal sich selbst zum Opfer dargebracht hat, um die Sünder vielen auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und die wahre Haltung eines Herzens, das der Herr Jesus erwartet, ist letztendlich die erste Liebe. Wenn man die erste Liebe hat, dann warten wir auf den Herr Jesus. Wisst ihr, das bedeutet ganz einfach, alles in allem zusammengezählt. Selbst wenn äußerlich noch alles stimmt, wenn die Form stimmt, wenn die Absonderung stimmt, wenn die Lehre stimmt, wenn man arbeitet, wenn man evangelisiert, wenn man lehrt, wenn man arbeitet, wenn man sich absondert, wenn man die Geister prüft, wenn man alles tut, so wie es in Sprüche steht, mehr als alles andere bewahre dein Herz. In der Endzeit, vor allem mit so einer Umgebung, müssen wir auf unser Herz aufpassen. Wir müssen uns immer wieder prüfen, ob wir so stur am Herr Jesus hängen. Und man so stur ihm nachlaufen, und man so mit ihm geht, egal was die anderen tun, egal was passiert, dann wird das, was der Herr Jesus hier sagt, Realität. Dann werden wir vom Baum des Lebens, werden wir von diesen geistlichen Dingen, werden wir durch überwinden, dauernd so gespeist werden, dass wir geistig kraftvoll durch diese Endzeit gehen werden, ohne einen Brandgeruch wie die drei Männer im Feuerofen. Wenn wir es nicht tun, wird Gott den Leuchter der Gemeinde umstoßen. Wenn in der Regel der Leuchter wegrückt oder umgestoßen wird, dann geht auch die Gläubige in der Regel, ich sag's einmal so, sie werden zerstreut, die Klarstehende werden irgendwo wieder unterkommen, der Rest versandet, geht unter. Dann kommt es zur Katastrophe, das möchte man verhindern. Drum auch die Sündschreiben. Tor der Buße, erste Lektion. Wenn alles nach außen stimmt, entscheidend ist innen drin das Herz. Das ist die erste Lektion. Mehr als alles bewahre dein Herz. Es kommt auf unser Herz an. Das andere ist alles wichtig, aber das Herz ist entscheidend. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du so treu bist, dass du auch das Sinnschreiben deiner Gemeinde so klar vor Augen stellst, dass es letztendlich aufs Herz ankommt. Und dass wir alles richtig machen können und trotzdem im Versendungsprozess gelandet sein können, wenn wir nicht mehr dir so stur anhängen und dir treu dienen. Du bist der Kenner der Herzen, gib uns einfach Gnade. Dass der Letzte in unserer Mitte, ich möchte das auch für mich einfach bitte, im laufenden Prozess der Buße ist, sodass wir wirklich diese erste Liebe erhalten können. Dass du das Feuer wie bei dem aus Jüngern in unseren Herzen brennen lässt. Auf dass wir letztendlich Leben im Überfluss haben. Es wird dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Auch durch diese schreckliche Endzeit. Dass wir trotzdem dir dem Lamme folget und unerschütterlich und unbeirrbar in deine Fußstapfen wandelt. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.